Wir hören nun den Bibeltext, den ich für unsere heutige Predigt ausgewählt habe. Er steht im Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 2, die Verse 1 bis 5. Dies ist's, was Jesaja, der Sohn des Amoz, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Mit diesem Text gehen wir zurück in die Zeit vor dem babylonischen Exil. Der Prophet Jesaja wirkte etwa im Zeitraum von 740 bis 690 vor Christus. Wir haben hier einen wichtigen Text vor uns, der für die gläubigen Juden der damaligen Zeit das war, was wir heute mit Advent verbinden. Es ist anzunehmen, dass es sich dabei um ein bekanntes Glaubensbekenntnis handelte, denn diese Worte finden sich fast wörtlich auch bei dem Propheten Micha, der ein Zeitgenosse Jesajas war. Die Erwartung, dass am Ende der Zeiten ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit kommen wird, war also tief verankert im Glauben des damaligen Volkes. Und diese Erwartung wurde auch in den Gottesdiensten gefeiert, so wie wir jetzt Advent feiern. Dem Propheten ist diese Erwartung so wichtig, dass er diese Schau, diese Vision ganz mit an den Anfang seines Buches stellt. In dieser Vision, wie wir nun gehört haben, geht es um den Frieden aller Völker. Interessant ist nun an diesem Text, dass dieser Friede nicht von oben herab befohlen oder im Kampf errungen wird. Da steht nicht, und ein Friedenskönig wird kommen oder der große Retter wird kommen, so wie es ja auch viele Israeliten erwarteten und erhofften. Vielmehr wird nach dieser Schau der Frieden dadurch entstehen, dass die Völker zu Gott aufschauen, dass die Völker auf ihn vertrauen, dass sie nach dem Wort Gottes, nach seinem Weg fragen werden. Zurechtweisen und richten, diese beiden Worte, die hier auch auftauchen, sind also nicht als Anklage oder als Verdammnis zu verstehen für die Gottlosen, sondern als Wegweisung. Wegweisung für die, die sich Gott zuwenden. Und dann heißt es eben, dieser bekannte Spruch, der auch im Micha steht, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Nun mag man sich fragen, woher Jesaja den Glauben nimmt, dass so etwas einmal wirklich eintreten wird. Mit den Tatsachen jedenfalls hatte das nicht viel zu tun. Im Kapitel 1 des Propheten Jesaja wird zunächst einmal bitter die Zerstörung des damaligen Reiches Juda beklagt. Wahrscheinlich meint dieses erste Kapitel die Belagerung Jerusalems durch Sanherib, den König von Assyrien, 701 vor unserer Zeitrechnung. Jerusalem wurde zwar noch einmal wunderbar errettet, aber die Zerstörungen des Reiches Juda waren furchtbar. Und Juda wird deshalb von Jesaja sogar mit Sodom und Gomorra verglichen. In Kapitel 1, Vers 9: Hätte uns der Herr Zebaoth nicht einen geringen Rest übrig geblieben, so wären wir wie Sodom und Gomorra. Aber der Vergleich mit diesen beiden Städten wird nicht nur wegen ihres Untergangs gezogen, sondern auch wegen ihrer moralischen Verkommenheit. Diese beklagte Unmoral muss damals im Volk Israel geradezu unerträglich gewesen sein. Genannt wird zum Beispiel das Schicksal der Witwen und Waisen, also das der Schwächsten der Gesellschaft. Den Reichen und Mächtigen wird ihre Macht- und Genusssucht vorgeworfen. Damit macht Jesaja eben auch ein ganz Wichtiges deutlich, was die Propheten der damaligen Zeit immer und immer wieder eingefordert haben. Der Wert einer Gesellschaft muss sich vor allem daran messen, wie sie mit ihren schwächsten Gliedern umgeht. Deshalb wird auch der ganze intakte, sozusagen nach außen hin intakte Tempelkult des Volkes als hohl und nutzlos gegeißelt. Außerdem wird dem Volk Götzendienst vorgeworfen mit den Worten: Sie beten an ihrer Hände Werk, das ihre Finger gemacht haben. Im Grunde also, sie beten sich selber an. Kommt uns das alles nicht bekannt vor? Beschreibt hier Jesaja nicht einfach das, was Menschen in ihrer Geschichte immer wieder bis heute getan haben? Auf der einen Seite Egoismus, Ungerechtigkeit, Gottlosigkeit, Unterdrückung und auf der anderen Seite eben auch immer wieder der Kampf um das Gute, die Hoffnung auf eine bessere Welt. Wurde denn durch die Worte des Propheten wirklich etwas besser? Wurde durch die Katastrophen, die Jesaja und andere Propheten angekündigt haben, denn wirklich auf Dauer etwas besser? Jesaja jedenfalls damals war nach der wunderbaren Errettung Jerusalems, aber auch nach dieser schlimmen Katastrophe zutiefst enttäuscht, dass sich eben nicht wirklich etwas besserte. Waren die Besserungen nicht vielmehr eben mal zeitweilige Hinwendungen zu Gott? Aber nach einigen Jahren oder Jahrzehnten ging dann eben doch alles wieder menschlich, allzu menschlich zu, so wie eben schon nach der Sintflut. Haben wir hier nicht einfach den ewigen Kreislauf vor uns, der sich über die Jahrtausende hinweg bis heute abspielt, der ewige Kampf zwischen Gut und Böse? Und war nicht eigentlich Jesaja auch nur Teil dieses ewigen Kreislaufes? Wenn man sich diese Tatsachen nüchtern betrachtet, lässt sich die Vision des Jesaja auf ein Reich des Friedens am Ende der Zeiten, glaube ich, nicht begründen. Wo soll es herkommen? Oder ist diese Vision sozusagen nur eine Metapher? Nur ein Bild, das man eben vor Augen haben muss, um die Kraft zu bekommen, Gutes zu tun, um durchzuhalten, eine Durchhaltevision sozusagen? Aber irgendwie muss dieses Bild des Friedensreiches doch noch mehr sein. Lassen wir ruhig noch ein paar Tatsachen sprechen. Wie ist es wohl zu erklären, dass dieses kleine Volk, das immer Spielball starker Nachbarn war, das schließlich für 2000 Jahre ins Exil getrieben wurde, überhaupt als Volk und als Religion bestehen blieb? Wie ist es zu erklären, dass aus diesem jüdischen Volk, aus diesem jüdischen Glauben die Religion unseres sogenannten christlichen Abendlandes erwachsen ist? Wie ist zu erklären, dass in unsere westlichen Demokratien Grundwerte eingeflossen sind, die das Volk Israel vor 3000 Jahren am Sinai empfing, nämlich zum Beispiel, dass vor Gott alle Menschen gleich sind, dass die göttlichen Gebote für jeden gelten, dass die Rechte der Fremden, der Witwen und Waisen zu achten sind, dass die Mächtigen und Reichen nicht tun und lassen können, was sie wollen, sondern den Auftrag haben, dem Volk zu dienen. Und das in einer Zeitepoche, in der Stärke, Macht und Reichtum vor allem zählten. Wie ist zu erklären, dass die Würde jedes einzelnen Menschen in das deutsche Grundgesetz eingeflossen ist? Nicht mal so als Nebensatz, sondern als Grundpfeiler unseres Grundgesetzes. Da ist doch bei aller Ungerechtigkeit auch der heutigen Zeit in der Geschichte etwas passiert. So viel zu den reinen Tatsachen. Natürlich kann man die Tatsachen auch andersherum betrachten. Je nachdem, wie man sie betrachtet, kann man aus ihnen Hoffnung begründen oder auch Hoffnung widerlegen. Schauen wir doch mal andersherum. Die jetzige Welt, wie sie ist, mit den ganz neuen Kriegen, mit den schreienden Gegensätzen zwischen armen und reichen Nationen, mit den Folgen der Globalisierung, mit dem zunehmenden Sozialabbau, gerade auch in den reichen Ländern, mit der neuen Geißel des internationalen Terrorismus. Ja, dann könnte man getrost fragen, was ist denn nun wirklich besser geworden in dieser Welt? Eigentlich könnte man getrost auch alle Hoffnung in den Mülleimer werfen. Und wenn wir uns umschauen und sehen, wie viele Menschen in dem sogenannten christlichen Abendland denn wirklich noch an Gott glauben, könnten wir schier verzweifeln. Im Oktober waren Christine und ich 10 Tage in Ägypten und wir waren gerade dort beeindruckt und tief bewegt von der Macht, von der Ausstrahlung des islamischen Glaubens. Und es war sehr bewegend für mich, der Dialog, der Kontakt mit unserem christlichen, mit unserem muslimischen Reiseführer, ein tiefgläubiger Mann, der sich aber eben auch sehr für unseren Glauben interessiert und mit dem wir uns auf eine sehr schöne Weise austauschen konnten. Tiefgläubige Menschen dort im Islam. Und wo steuern wir hin? Und doch, wenn ich mir die Geschichte ansehe, bestärkt mich das in dem Glauben, dass es nicht umsonst ist, auf einen großen Plan zu hoffen, den Gott mit dieser Welt hat. Letztlich aber sind wir einfach vor die Glaubensentscheidung gestellt. Ist alles nur ein großer ewiger Kreislauf oder steht eben doch hinter allem ein großer göttlicher Plan, an dem wir mitwirken dürfen? Letztlich bin ich davon überzeugt, dieser Glaube darf sich nicht von Tatsachen abhängig machen. Ich denke, auch der Glaube des Propheten Jesaja gründete sich eben nicht auf die aktuellen Tatsachen. Ich kann mir vorstellen, dass der Glaube seiner Väter und Mütter, der Väter und Mütter des Volkes Israel und ihre Erfahrungen ihn innerlich hielten. Dieser Gott, der dem 100-jährigen Abraham einen Sohn gab, dieser Gott, der unser Volk aus der ägyptischen Sklaverei errettete, der uns hier in Palästina ein eigenes Land gegeben hat, der hat das doch alles nicht umsonst getan. Letztlich entscheidend war aber, dass Jesaja sich diese Hoffnung nicht nur von den Vätern und Müttern geborgt hat, sondern dass er sie sich ganz und gar zu eigen gemacht hat. Jesaja hat sich diesem Gott der Väter und Mütter ganz und gar verschrieben gehabt. Deshalb sind seine Worte bis heute so kraftvoll, dass sie aus der Bibel, aus unserem Glauben nicht wegzudenken sind. Diese Hoffnung, und das finde ich dabei aber ganz entscheidend wichtig, war keine abwartende, sondern eine tätige Hoffnung. Nicht Gott wird es schon am Ende irgendwie richten und schon machen, sondern weil Gott seine Geschichte mit uns fortsetzen wird. Deshalb hat es Zweck, etwas zu tun und dafür auch sein Leben einzusetzen. Und durch diese tätige Hoffnung will Jesaja anstecken. Je mehr Menschen es gibt, die sich gegen jede Vernunft für die Hoffnung entscheiden, desto stärker wird Gottes Wille in unserer Welt zum Tragen kommen. Wenn ich mich frage, was Jesaja und mit ihm viele andere Propheten innerlich getrieben hat, so sehe ich drei Kraftquellen. Ich erhebe damit keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber mir sind dabei drei Kraftquellen deutlich geworden. Zum einen die Sehnsucht. Und ich glaube, Advent ist auch die Zeit der Sehnsucht. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit und Frieden. Oder umgekehrt, was ihn, den Propheten Jesaja, was die anderen Propheten schmerzte, waren Unfrieden und Ungerechtigkeit. Und dann ist es die Hoffnung. Leben und Sterben, Liebe und Hass, Macht und Unterdrückung sind nicht eben nur ein ewiger Kreislauf. Nein, hinter allem steht eine Geschichte mit einem Anfang und mit einem großen Ziel. Und eine wichtige dritte große Triebfeder, die das Ganze sozusagen verbindet, ist die Liebe. Seine Liebe zu Gott, seine Liebe zu seinem Volk. Diese Liebe wird sozusagen zu der inneren Notwendigkeit, diesen schweren Weg des Rufers und Mahners zu gehen. Rufer und Mahner gegenüber den Mächtigen, aber auch gegenüber dem kleinen Bürger, der genauso Unrecht tat wie die Großen. Liebe, und davon bin ich überzeugt, die der Prophet nicht einfach nur so aus sich heraus hatte, sondern die ihm von Gott und die ihm von seinen nächsten Menschen, von seinen Eltern, von anderen liebevollen Menschen zuvor gegeben worden war. Aber bei aller Hoffnung und aller Liebe, ein ständiger Begleiter des Propheten war die Ohnmacht. Und da sind wir, glaube ich, an einem ganz wichtigen Punkt. Denn ich denke, Ohnmacht erleben auch wir in unserem Leben häufig genug. Und die Frage ist, wie verhält sich das zu unserem Glauben? Ohnmacht, das kannte das Volk Israel nur zu gut. Schon immer war es eigentlich nur ein kleiner Spielball zwischen den umgebenden Großmächten. Und die Propheten? Erst recht, sie waren oft genug mit ihrer Botschaft eben nicht gefragt oder sie wurden gar zu Märtyrern. Jesaja konnte auch den weiteren Abstieg des Volkes, auch nach dem Ende seiner Wirksamkeit bis hin zum babylonischen Exil, eben nicht verhindern. Wie ist dieses kleine und schwache Volk, wie sind die Propheten damit fertig geworden? Woher kommt die besondere Kraft, die dennoch, trotz aller Ohnmacht, in den Worten des Jesaja liegt? Eine ganz wichtige Erfahrung Israels ist die, dass in unserer Schwäche Gottes Kraft ganz besonders zum Tragen kommt. Denken wir zum Beispiel an die vier Gottesknechtlieder des Jesaja-Buches. die ja vor allem das Letzte ganz oft auf Jesus hin gedeutet werden, in denen diese Gottesknechtlieder, in denen der Gottesknecht eine immer stärkere Leidensbereitschaft zeigt. Bis hin zu den bekannten Worten in Jesaja 53, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Früher habe ich immer geglaubt, dass diese Worte einzig und allein auf Jesus hingeschrieben sind. Aber je mehr ich mir die Geschichte dieses Volkes vor Augen hielt, desto mehr wurde mir bewusst, dass das Volk Israel schon immer und immer wieder von der Frage umgetrieben war: Sind Schwäche und Leid einfach nur demütigendes Schicksal und einfach nur Zeichen dafür, dass Gott uns im Stich lässt? Oder kann Leid auch eine positive Bedeutung haben? Könnte es sein, dass Gott gerade dadurch wirken kann, dass wir bereit sind, Ohnmacht und Leid auf uns zu nehmen? Auf diese elementar wichtigen Fragen des Volkes Israel, glaube ich, geben die Gottesknechtlieder ganz wichtige Antworten. Die Botschaft, die darin liegt, verstehe ich etwa so: Da, wo wir bereit sind, zu unserer Schwäche und zu unserem Leid bewusst Ja zu sagen und nicht zu sagen, das sind die Bösen dort, die uns drangsalieren und das ist der Gott, der uns verlässt, sondern dass wir zu unserem Leid, zu unserer Schwäche bewusst ein Ja finden, haben wir die große Chance, dass Schwäche und Leid zu lebensgestaltenden Kräften werden können. Damit ist keine Leidensideologie gemeint, in dem Sinne, Hauptsache wir leiden schön viel, dann sind wir besonders fromm. Sondern es geht um die Bereitschaft, Leid und Ohnmacht in Kauf zu nehmen, wenn es nicht anders möglich ist, für Glaube, Liebe, Gerechtigkeit und Frieden einzutreten. So kann Leidensbereitschaft ein trotziges Aufbegehren sein gegen die Übermacht von Ungerechtigkeit, Angst und Hass. Dieses trotzige Aufbegehren, das sagt, nein, lieber leide ich, als dass ich mich hineinziehen lasse in den Teufelskreis von Angst und Hass. Insofern kann es sein, dass jemand, der in besonderer Weise von Gott auserwählt ist, eben besonders viel leiden muss. Das kann bis dahin gehen, so versuche ich Jesaja 53 zu verstehen, dass ein Gottgeweihter stellvertretend für die Schuld anderer Menschen leidet, so wie die unschuldigen Opfertiere, die im Tempel stellvertretend für die Sünden der Menschen sterben mussten. Das war revolutionär in der damaligen Zeitepoche. Wer schwach, wer ohnmächtig, wer krank war, wer leiden oder sterben musste, wer verachtet war, kurz, wer ein Verlierer war, der war ja eigentlich von Gott verlassen. Jesaja dreht das herum. Leute, das scheint nur so. All dies kann Ausdruck dafür sein, dass dieser Mensch von Gott in besonderer Weise auserwählt ist. Das ist Glaube, der auch in Leid und Ohnmacht einen tiefen Sinn erkennt. Glaube, der bis hinein in die scheinbar totale Niederlage nicht an Gott verzweifelt, sondern an der Hoffnung festhält. Das meinte wohl auch Jesus, als er Johannes dem Täufer ausrichten ließ, Johannes der Täufer, der im Gefängnis saß: Selig ist, wer nicht an mir irre wird. Das heißt, selig ist, wer diese Hoffnung in seinem Herzen hat. Wenn ich das so verstehe, erahne ich etwas von der Kraft, die in diesen alten Prophetenworten liegt. Diese alten Prophetenworte, die sicher nicht allen Menschen damals so lieb oder auch so vertraut waren, Aber ich bin überzeugt, dass gerade Jesus, und er hat dies ja auch gesagt, dass gerade Jesus diese Prophetenworte sehr intensiv kannte. Und auf diese Weise ist mir auf eine andere Weise verstehbar geworden, wie der Lebensweg und der Leidensweg Jesu mit dem Glauben seines Volkes verbunden ist. Jesus hat eben sozusagen nicht auf einsamer Höhe ein Prophetenwort erfüllt, das einzig und allein auf ihn gemeint war. Jesus kannte die Worte der Propheten. Jesus war in den alten Schriften zu Hause. Und Jesus hat sich in seiner Liebe, in seiner Demut ganz in den Glauben seines Volkes hineingestellt, bis hin zum Leiden und Sterben. Und gerade dadurch konnte Gott mit ihm, mit Jesus, zu seinem Ziel kommen. Denken wir an den Eingangstext, wo Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einreitet. Das heißt, der demütige Herrscher, der Herrscher, der die Schwachheit bejaht. Gerade dadurch konnte Gott mit ihm, mit Jesus, zu seinem Ziel kommen. Denken wir zum Beispiel an diesen elementaren Satz, den Jesus gesagt hat: Wer unter euch der Größte sein will, der sei aller Diener. Genau das hatten immer und zu allen Zeiten die Propheten den Großen und Mächtigen gesagt. Sie sollten ihre Machtstellung als Dienst für Gott und für die Menschen verstehen. Dienst als einzige wirkliche Legitimation für Macht. Insofern war das kleine Volk Israel schon immer revolutionär in einer Welt, in der Macht und Reichtum und Stärke zählten. Und wir Christen heute? Ich glaube, wir dürfen von Herzen dankbar sein für die Möglichkeiten, die uns in einem demokratischen System gegeben sind. Es ist gut, dass uns dadurch auch Leid erspart wird. Leid ist kein Selbstzweck. Dennoch, wenn ich die heutigen Kriege sehe, den Terror oder auch Unfrieden, Schwachheit, Schuld und Not um mich her und in mir selber, stoßen wir nicht oft genug auf unsere eigene Ohnmacht? Ist es nicht oft genug unvernünftig, auf Frieden zu hoffen? Und doch ist es uns aufgegeben, Hoffnung und Liebe nicht auf Tatsachen zu gründen, sondern auf den Gott, der auch in unserer Schwachheit, in unserem Leid mächtig ist. Bei mir steht im Bücherschrank ein Buch von Martin Luther King mit dem Titel Frieden ist kein Geschenk. Das heißt, Frieden kommt eben nicht von allein oder weil Gott uns ihn sozusagen herüberwirft. Frieden braucht unseren hartnäckigen Widerstand gegen Ungerechtigkeit, im Kleinen wie im Großen. Frieden braucht unsere Versöhnungsarbeit, braucht unsere unermüdliche Verständigungsarbeit mit den Menschen, die anders sind. Auch wenn wir oft genug dabei scheitern. Und Frieden braucht auch unsere Leidensbereitschaft. Und Frieden braucht unsere Bereitschaft, auf den hinzuweisen, der diesen Weg uns vorangegangen ist. Wir brauchen Gott, der dennoch, trotz aller düsteren Tatsachen, seine Geschichte mit uns fortsetzt. Und Gott braucht uns, wenn wir versuchen, dass sein Wille in dieser Welt Gestalt annimmt, durch unser Tun, auch in Leid und Schwachheit. Lass deshalb unsere inneren Kraftquellen nicht versiegen. Lass uns nicht damit aufhören, die Sehnsucht wachzuhalten in unserem Herzen. Lasst uns nicht aufhören, die Hoffnung wachzuhalten. Lasst uns nicht aufhören, Liebe und Vertrauen wachzuhalten in unseren Herzen. Amen.